Emovotion, der E-Mobility Podcast. Emovotion, das sind Emotionen, Informationen und Visionen von Experten, Machern und Nutzern rund um E-Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Emovotion mit Jessica Reichelt, Michael Scharnberg und mit Jerome Brunel.
Jessica ist noch im Urlaub, aber mit dabei ist wie immer Michael Scharnberg. Grüß dich, Michael.
Moin, moin, Jerome, herzlich willkommen.
Und Wolfgang Paul, der Buchautor, ist auch wieder mit dabei und im Boot. Grüß dich.
Hallo zusammen.
Ich war ja diese Woche mächtig unterwegs. Insgesamt bin ich 2.500 Kilometer innerhalb einer Woche gefahren mit meinem kleinen Tesla und war bei Michael, bei seiner Firma, bei der Jus GmbH. Ihr wolltet mein Auto über den TÜV bringen. Hat nicht ganz geklappt, lag aber nicht an euch. Ich hatte einen Schaden an der Scheibe, den ich nicht gesehen hatte. Und eine Ersatzscheibe hattet ihr nicht gerade da. Aber eine tolle Firma, tolle Mitarbeiter. Hat mir total Spaß gemacht, auch ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen. Wir wollen ja den Podcast ein bisschen nach vorne bringen, haben viele Gespräche geführt. Dazu gibt es demnächst mehr Informationen. So, und wir haben heute einen Studiogast und das ist Konrad Schade. Er ist Chief Commercial Officer bei Rabot Charge. Grüß dich, Konrad. Hi.
Hallo in die Runde.
Was ist denn ein Chief Commercial Officer? Kann man nicht einfach sagen, ich bin Chef oder?
Chef ist bei uns in der Größe, ist es ja auch immer schwierig. Wir sind ja sozusagen auch noch ein kleines Unternehmen jetzt mit gerade mal 70 Mitarbeitern, aber kräftig wachsend. Aber ich würde es so umschreiben, dass ich sozusagen für den ganzen Vertrieb und fürs Marketing zuständig bin. Also, dass wir es schaffen, weiter fleißig zu wachsen, weiter fleißig Kunden zu gewinnen.
Okay, ich habe überlegt, Rabot Charge, woher kommt der Name? Ich habe dann irgendwie an Roboter gedacht, aber irgendwie passt es nicht zu der Firma. Wie kommt es zu dem Namen?
Genau, ja, das denken viele. Es ist tatsächlich eigentlich nur ein Wortspiel, dass die beiden Gründer sich haben einfallen lassen, die, als sie mit ihrer ersten Firma vor über 8 Jahren gestartet sind. Es ist der Herr Jan Rabe und der Maximilian Both, und Rabe und Both zusammen ergab Rabot. Und die hatten noch oder haben noch eine andere Firma, Rabot Energy. Und hier jetzt, wir sind mit Rabot Charge am Start, um die Energiewende voranzutreiben und Privathaushalte mit dynamischem Strom zu versorgen.
Wie lange gibt es die Firma Rabot Charge schon? Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, die war mir bisher noch kein so großer Begriff.
Das ist tatsächlich auch kein Wunder. Wir sind Mitte 21 an den Start gegangen, beziehungsweise haben da das Produkt entwickelt, über das ich heute auch ein bisschen reden möchte, und sind dann offiziell an den Markt, an den Endkunden Ende 2022 gegangen.
Okay, das heißt etwas mehr als ein Jahr, ne?
Etwas mehr als ein Jahr und haben da aber tatsächlich wirklich für auch Verhältnisse am Strommarkt ein wirklich sehr, sehr starkes Wachstum hingelegt und skalieren jetzt, wie man im Neudeutsch sagt, fleißig weiter und gewinnen wirklich jeden Tag, jeden Monat Tausende von neuen Kunden für unser Produkt.
Wie muss man sich das vorstellen? Man hat die Idee, die Firma hatte, das Unternehmen zu gründen und hat aber noch eine gewisse Planungszeit, wie du ja eben selbst gesagt hast, ein Jahr. Das heißt, das Gehalt, die Gehälter von den Menschen, die das planen, die Geschäftsführer oder die zukünftigen Gesellschafter, das muss man also quasi erstmal selbst aufbringen oder man hat halt schon ein Darlehen bekommen. Aber im Grunde genommen hast du ja in diesen 12 Monaten keine Einnahmen, musst dich versichern, musst leben. Das heißt sozusagen, ich habe zwar die Idee, aber ich muss erstmal ein Jahr entwickeln und die muss ich überbrücken. Das ist ja auch eine krasse lange Planungszeit, ne?
Absolut. Gerade bei Jan war es so, dass er parallel noch mit der anderen Firma ein bisschen was überbrücken konnte, sodass er sozusagen nicht komplett da auf dem Trockenen saß. Aber das Ziel ist es, immer schnell einen, ich sage es mal, technischen Prototypen herzustellen, sodass man auch da dann wirklich bei Family Offices, bei Seed- oder VC-Unternehmen, die also genau als Business Angel auftreten, also so jungen Startups auch unterstützen und wirklich für die Anfangsphase Geld bereitstellen, auch zur Verfügung standen und dadurch sozusagen eine, ich nenne es mal Brückenfinanzierung bis zum ersten Go-Live auch hinstellen konnte. Davon kann man jetzt noch nicht tausende Mitarbeiter einstellen und sozusagen mit TV den deutschen Markt umkrempeln, aber es reicht sozusagen für einen ersten Start und dann auch sozusagen die ersten Impulse zu setzen.
Aber Startup, stelle ich mir so vor, man hat immer eine besondere Idee, ne? Wo man sich auf jeden Fall mit abzeichnet zu den anderen, weil man beobachtet ja bestimmt sein Feld und guckt, ja, da male ich mir eine Chance aus, reinzukommen. Ist das genauso bei euch gewesen?
Ja, absolut. Also sicherlich gab es jetzt auch viele Rückenwinde. Also darum, das möchte ich nicht unterschreiben. Aber um vielleicht mal kurz auszuholen, worum geht es eigentlich, was machen wir? Und dann kann ich auch ein bisschen erklären, warum da auch so ein bisschen was in der Luft lag. RaboCharge ist sozusagen ein Stromlieferant, ein Energielieferant in erster Instanz. Das Produkt hat sich auch erweitert über die letzten Monate, aber wir sind erstmal ein Energielieferant und man findet uns auch auf allen möglichen einschlägigen Seiten oder Kanälen, wenn es um Stromverträge, Stromlieferverträge geht. Das Besondere an uns ist, dass es eben ein rein dynamischer Stromvertrag ist. Aber ein bisschen lag das in der Luft, also es wurde schon immer mal ein bisschen angetestet, aber vor allem durch die Zunahme von erneuerbaren Energien. Das kam ja in den letzten 4-5 Jahren besonders auf, dass der Anteil an erneuerbaren Energien im deutschen Stromnetz von anfangs 20-30% auch jetzt mittlerweile über 60% ist. Heißt also, über 60% der Gesamtenergie in Deutschland, die produziert wird, ist erneuerbar, haben sich gewisse Strukturen etabliert, die halt gerade dynamische Tarife sehr, sehr interessant machen. Und das haben wir sehr früh erkannt, also schon Mitte 21, mussten dann aber noch ein paar technische Fundamente in die Wege leiten, aber können dies sozusagen jetzt als einer der ersten. Wir sind nicht die allerersten im Markt, aber ich hätte gesagt, es ist kleiner 5 oder kleiner 10, die da wirklich ernsthaft gerade auch Gas geben, um wirklich dynamische Stromtarife in den deutschen Markt an die Privathaushalte und an Gewerbekunden wirklich anzubieten und so vertreiben zu können.
Das macht ja Apple ähnlich, ne? Die haben sind auch nicht immer die ersten am Markt, ja, mit einem bestimmten Produkt. Aber wenn sie dann auf den Markt kommen, dann haben sie ein richtig gutes Produkt und machen die anderen platt. Das ist ja jetzt nicht unbedingt die schlechteste Herangehensweise. Ihr habt ja zwei verschiedene Dinge am Start. Das eine ist ein Stromtarif für zu Hause, ne? Ja. Wo ich also ganz normal den Strom beziehe über euch für mein Heim. Und das andere ist der Autostromtarif. Aber grundsätzlich funktionieren diese beiden Tarife ja ähnlich. Das heißt,
korrekt.
Ich zahle nicht einen Festpreis von, was weiß ich, 29 Cent pro Kilowattstunde, sondern das variiert zum Teil sehr, sehr stark. Das kann sogar so stark variieren, dass wenn ich lade, zum Beispiel mein Auto lade, dass ich sogar Geld davon euch bekomme und nicht dafür zahlen muss. Ne?
Korrekt, das kann ich mal so ein bisschen aufdröseln. An und für sich ist bei allen diesen, ich nenne es mal volldynamischen Tarifen, die Logik ähnlich. Man muss einmal verstehen, wie ein Mensch oder ein Unternehmen in Deutschland überhaupt Strom bezieht. Ja, man hat auf der einen Seite die ganzen Produzenten, also von Kohle, Gas zu Wind und Sonne, die sozusagen Energie bereitstellen. Und diese Energiemengen werden an der Börse, an der Strombörse in Leipzig gehandelt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Strom zu erwärmen. Die gängigste und gerade eben von großen Versorgern die gängigste sind sogenannte Terminmärkte. Da kauft man für das nächste Jahr, fürs nächste Quartal oder für die nächsten 3 Jahre jetzt schon mal seine Energiemengen ein. Das heißt, man hat sich sozusagen weit, weit im Voraus sich schon mal eine Energiemenge beschafft und hat dadurch auch eine gewisse Sicherheit. Aber es gibt auch Strommärkte, bei denen ich heute den Strom für morgen einkaufe. Ja, das heißt, ich kann für jede Stunde, und meistens die Stunde ist da eine wichtige Größe, für jede Stunde morgen, von der ich meine, ich brauche vielleicht 4 Kilowattstunden um 14 Uhr und 10 Kilowattstunden um 15 Uhr, kann ich heute sozusagen sagen, ich möchte zu dem aktuell gültigen Preis für morgen diese Mengen beschaffen. Also dieser Markt, den nennt man Day-Ahead-Markt, weil es für den nächsten Tag ist. Und dann gibt es noch in Europa die sogenannten Intraday-Märkte. Und da kann ich wirklich Viertelstunden genau am selben Tag noch sozusagen Strom beziehen. Und das Entscheidende ist, dass diese Märkte, diese Intraday und diese Day-Ahead-Märkte extrem stark fluktuieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diesem Terminmarkt meinen Strom einkaufe für das nächste Quartal, dann zahle ich da einen Betrag X, ja, sagen wir mal 7-8 Cent pro Kilowattstunde, der reine Energiepreis. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wie sich eigentlich Strompreise zusammensetzen. Das ist nämlich gar nicht so ganz trivial, beziehungsweise es ist gar nicht so schwer, aber man muss immer lange suchen, bis man es dann irgendwie mal rausfindet. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt die Day-Ahead-Märkte angucke, dann sind es teilweise nur 6 Cent. Ja, dann spart man schon was. Oder wenn ich mir die Intraday-Märkte angucke und da den richtigen Moment abpasse, dann kann ich teilweise für 2 Cent oder, wie du schon gerade gesagt hast, auch teilweise für negative Preise Strom beziehen. Und das herauszulesen und dagegen zu optimieren, das ist Teile dieser Aufgabe, die unser technisches Konstrukt, unsere Software im Hintergrund macht. Ja, jetzt würden viele sagen, die ist Machine Learning getrieben. Das kriegt man auch mit normalen Algorithmen hin heutzutage schon. Also da muss man jetzt noch nicht ganz fancy werden. Das sozusagen aber so sicher aufzubauen, weil ja Energiemarkt eine kritische Infrastruktur ist. Und da gibt es sehr, sehr viele regulatorische Anforderungen. Also da ein System aufzubauen und sich sozusagen Energielieferant nennen zu dürfen, da gibt es ein, zwei paar Hürden, die man nehmen muss. Aber dann kann man tatsächlich Strom an diesen Märkten beziehen und seinen Kunden, Privat- oder Gewerbekunden, anbieten.
Also ganz grundsätzlich, wenn ich bei euch Kunde werde, egal ob bei dem Hausstromtarif oder dem Autostromtarif, habe ich grünen Strom, richtig?
Absolut.
Genau.
Unser Strom ist zu 100% ein Ökostrom. Ja, das heißt, da gibt es zwei Unterscheidungen. Es gibt wenige Anbieter, die haben tatsächlich Windkraftwerke, Solarkraftwerke im Hintergrund und können dann 100% sagen, dein Strom jetzt in der Stunde kommt von dem Windpark hier an der Nordsee. Die meisten beziehen aber über Zertifikate diese Grünstromsiegel. Und das bedeutet einfach nur, man kauft an so einer Sekundärbörse ein Zertifikat, womit man dann sagen kann, sein Strom ist zu 100% Ökostrom. Und diese Zertifikate, die Gelder, die damit erwirtschaftet werden, werden direkt genutzt, um erneuerbare Energien weiter auszubauen. Ja, also darum, es ist ein mittelbar tatsächlich ein exakter 100%iger Ökostrom. Das machen aber tatsächlich die meisten Ökostromanbieter im Markt.
Das heißt aber grundsätzlich, der Strom, den ich gerade verbrauche, könnte auch Kohlestrom sein, also das Schmutzigste, was es gibt. Aber das Geld, was ich dann dafür zahle, für diesen Kohlestrom, dieses Geld wird dann eben verwendet, um Ökostrom nach vorne zu bringen.
Exakt. Und das ist auch ein sehr gut, ich würde es mal so eine Urban Myth nennen. Ja, nur weil ich sozusagen sage, ich habe 100% Ökostrom. Wenn ich abends um 20 Uhr meine Kaffeemaschine anmache, meinen Fernseher anmache, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein paar von den Elektronen, die da bei mir durch die Leitung fließen, auf jeden Fall auch aus einem Gaskraftwerk kommen. Ja, das ist so. Aber das zu ändern tatsächlich, das ist die Aufgabe der Energiewende. Und dazu helfen auch dynamische Stromtarife. Und das ist sozusagen eine unserer Aufgaben oder unsere Mission, dass wir es schaffen, die Energiewende, und da kann ich gleich nochmal erklären, was das sozusagen in unserer Definition ist, weil es dann doch eher ein recht abstrakter Begriff ist. Aber das ist unsere Mission, ist zu schaffen, wie kriegen wir es hin, dass wir nicht wie jetzt bei 60% Strom aus Erneuerbaren sind im Gesamtnetz über den Gesamttag, sondern dass wir es schaffen, in den nächsten Jahren auf 100% zu kommen und Kohle- und Gaskraftwerke irgendwann der Vergangenheit angehören.
Aber ihr seid ja nicht nur reine Philanthropen, ne? Das heißt, ihr macht das ja nicht nur freundlich für den Kunden, das ist ja sehr nett, aber ihr verdient ja auch dabei, ne?
Ganz genau. Was wir schon sehr früh festgestellt haben, ist, es ist tatsächlich ein Win-Win, ja, weil an der einen Seite ist das deutsche Energienetz hat zwei Probleme. Das erste Problem ist, wir haben sehr hohe Unterschiede zwischen Peak in der Produktion, also zu welchen Uhrzeiten haben wir die höchste Produktion und zu welchen Uhrzeiten haben wir den höchsten Verbrauch. Und lustigerweise ist es so, dass die höchste Produktion ist meist in der Mittagszeit. Das heißt, da hat man nämlich viel Wind und viel Solar. Das bedeutet, man hat sehr viel Produktion im Netz. Das heißt auf der anderen Seite, und eine der grundlegendsten Ausgangshypothesen immer, das Netz muss immer ausgeglichen sein. Es darf nirgendwo zu jeder Millisekunde irgendwo mehr Strom sein oder irgendwo zu wenig Strom sein. Es muss immer ausgeglichen sein. Das bedeutet, wenn also mittags die Sonne scheint und der Wind bläst, dann produzieren die Windräder zu viel Strom, aber irgendwo muss der hin. Das heißt, was die teilweise machen müssen, ist, die müssen Windräder aus dem Wind drehen, weil einfach zu viel Strom sozusagen gerade produziert wird, als eigentlich abgenommen wird. Oder der überflüssige Strom wird in Pumpspeicherkraftwerken sozusagen, da wird Wasser in den Berg hochgepumpt und da gespeichert und abends wieder runtergepumpt. Aber der Strom muss irgendwo hin. Auf der gleichen Seite hat man dann abends, wenn alle Berufstätigen von der Arbeit zurückkommen und gleichzeitig die Großindustrie weiterhin Strom verbraucht, hat man eine Unterversorgung. Das heißt, die erneuerbaren Energien können nicht, weil die Sonne langsam untergeht oder vielleicht auch der Wind abnimmt, sind nicht in der Lage, den Bedarf zu decken. Und es müssen kurzfristig Gaskraftwerke einspringen, um tatsächlich diesen Strombedarf zu decken. Und das Hauptproblem der Energiewende ist es eigentlich nur zu schaffen, wie kriege ich die Überproduktion in der Mittagszeit und vielleicht in der Nacht, wenn viel Wind weht, mit den Verbrauchsspitzen abends und morgens übereinander gelegt. Und das ist das Problem, was wir lösen wollen. Und wie du schon als anfangs gesagt hast, naja, wir sind ja keine Philanthropen, was ist denn jetzt hier eigentlich das Problem? Das Besondere ist es, dass in der Mittagszeit, wo so viel Strom produziert wird, da ist der Strom auch besonders günstig. Weil jeder über diese Börsenmärkte wird halt versucht, jedem ein Incentive zu schaffen, doch verbraucht doch jetzt hier bitte ein bisschen Strom, weil es ist so viel da und das regelt sich über den Preis. Und darum sind mittags die Preise teilweise sehr, sehr niedrig. Und das ist ein Vorteil, jetzt komme ich zu dieser Win-Win-Situation, das ist ein Vorteil für den Konsumenten. Wenn wir es also schaffen, dass ein Privathaushalt mittags ganz viel Strom annimmt, dann kann er das zu teilweise negativen Preisen machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir es also schaffen, diese Produktionsspitzen in der Mittagszeit wirklich abzunehmen, den ganzen Strom, dass keine Windräder aus dem Wind gedreht werden müssen, dann handelt man, und das ist sozusagen der Energiewirtschaftssprech, dann handelt man netzdienlich. Und netzdienlich ist sozusagen das Wort von, diese ganzen großen Netzbetreiberunternehmen müssen weniger Geld aufwenden, um dieses Netz zu stabilisieren. Und das bedeutet auch, dass weniger Netzentgelte fällig sind, weil die Netzentgelte sind dafür da, dass die Infrastruktur ausgebessert wird, um diese ganzen Disbalancen, die es gibt, abzufedern. Und da ist es so, darum sage ich, es ist ein Win-Win. Wenn wir es also schaffen, mittags viel Strom abzunehmen zu negativen Preisen, Win für den Endkunden, handeln wir auch im selben Zuge netzdienlich und können sozusagen die Kosten, die für die Infrastruktur benötigt werden, weiterhin reduzieren. Und darum ist es ein Win für den Privatkunden und es ist ein Win für die Gesamtinfrastruktur Deutschland und es ist sogar ein Win für die Natur, weil wir es sogar sozusagen schaffen, mehr grünen Strom zu verbrauchen, als dann sozusagen in der Abendszeit vielleicht dann noch benötigt wird über Gaskraftwerke.
Und wo ist dann euer Win? Also wo verdient ihr an welcher Stelle?
Wir als Energielieferant verdienen natürlich wie jeder Lieferant erst einmal an jeder Kilowattstunde. Und das ist vielleicht jetzt auch mal ein guter Punkt zu sagen, aktuell, wenn man sich mal anguckt, der Arbeitspreis ist ja immer sozusagen die gängige Größe, wenn man anguckt, was kostet gerade eine Kilowattstunde für den Privathaushalt. Da sind wir mittlerweile, ich glaube jetzt hier im April im Schnitt, sagen wir mal bei dynamischen Stromanbietern, so bei 26, 27 Cent, vielleicht sogar ein bisschen günstiger. Ja, im Grundversorgerbereich sind wir weiterhin über 35 Cent, da gibt es also immer noch große Differenzen. Aber wenn man mal den Strompreis runterbricht, dann kann ich jetzt zum Beispiel für einen dynamischen Stromtarif sagen, ist circa aktuell 6 Cent die Kilowattstunde ist der eigentliche Preis an der Börse, im Durchschnitt. Ja, das können um die Mittagszeit mal minus 4 sein, das können in die Abendszeit auch mal 11 sein. Ja, im Schnitt sind es sozusagen über einen ganzen Tag im April oder im März, entschuldige, und Anfang April circa 6 Cent gewesen. So, das ist der eine Block. Dann kommt ein sehr großer Block, können mal 10 Cent sein, mal 15 Cent, nämlich die Netzentgelte. Netzentgelte ist genau das, was ich eben gesagt habe. Das sind die Kosten, die wir alle tragen müssen, dass diese Gesamtinfrastruktur überhaupt funktioniert. Also, dass der Strom wirklich von den großen Kraftwerken dann wirklich runtergeregelt wird auf kleinere Spannungen und am Ende tatsächlich in der Steckdose ankommt. Ja, und dass auch die Kommunen kriegen Gelder, damit sie die Straßen aufreißen und neue Kabel verlegen. Also es ist wirklich eine große Infrastrukturkostenaufteilung, die damit einhergeht. Und das sind aktuell, fängt tatsächlich je nach Cent nach Postleitzahl ab, sind das so zwischen 9 bis vielleicht 14 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, wir landen jetzt so im Mittel bei vielleicht 20, 21 Cent. Dann kommt noch die Marge drauf. Und da ist es bei uns so, und das ist unser Modell, wir machen es so, wir sagen, wir partizipieren an dem Erfolg von unseren Endkunden. Und wir sagen, hey, wenn wir es schaffen, günstiger zu sein als in deinen Postleitzahlengebiet relevante Grundversorger, dann nehmen wir von diesem Gewinn, von diesem, was wir günstiger sind, nehmen wir 20%. Das ist unsere Marge, die schlagen wir drauf. Das ist aktuell so zwischen 1 bis 2 Cent, hängt je nachdem nach Postleitzahl ab. Und dann kommen danach nur noch die Stromsteuern drauf. Und so landet man bei den 26, 27 Cent brutto, die ich gerade gesagt habe. Aber es ist schon mal eine interessante Erkenntnis, dass der Hauptkostenblock beim Strom weder die Energiepreise sind, noch die Marge der Lieferanten. Da hängt ab, vielleicht manche im Fixpreistarif, wenn ich 35 Cent im Fixpreistarif zahle, dann ist auch die Marge sicherlich relevant für den Energielieferanten. Aber eigentlich ist aktuell einer der größten Kostenblöcke diese ganzen Netzentgelte, wie man sagt, also diese ganzen Kosten, die wir abgeben, um die Infrastruktur eigentlich am Laufen zu halten.
Wenn ich jetzt Kunde werde bei euch, dann ist es ja so, dass ich für jede Stunde einen anderen Strompreis bekommen kann bei euch. Das heißt, ich kann dann wahrscheinlich in meiner App gucken, wann ist es besonders günstig. Ah, um 13 Uhr ist der Strompreis besonders günstig.
Exakt.
Jetzt stecke ich mein Auto ein und jetzt lade ich das und lade das dann 3 oder 4 Stunden, weil dann wird es wieder teurer, dann unterbreche ich es wieder, auch wenn es nicht voll ist. Wie funktioniert das denn technisch? Also ich möchte ja nicht die ganze Zeit zum Auto hinrennen und ein- und ausstecken. Ich will gucken auf einer App. Wie funktioniert das?
Grundsätzlich ist das Verständnis, das ist das Schöne, es ist tatsächlich so einfach. Es ist genauso wie du sagst. Wenn du einen dynamischen Stromtarif hast, dann ist ja unser Versprechen, du wirst nach dem stündlich aktuellen Preis an der Börse abgerechnet. Wie ich vorhin erklärt habe, nehmen wir hier in diesem Fall die sogenannten Day-Ahead-Preise, ja, die sozusagen am Vortag feststehen. Und das sind auch die Preise, die wir dir sozusagen am aktuellen Tag, also wenn du jetzt in die App gehst, anzeigen können. Und du kriegst da auch dann bei uns so eine Push-Notification, der dir dann sagt, oh, pass auf, morgen zwischen 13 und 15 Uhr ist der Strompreis negativ, nutze das aus. Und dann kannst du das naiv tatsächlich erstmal genauso machen. Du kannst dann warten, bis jetzt 14 Uhr ist, steckst dein Auto entweder in die Wallbox oder in die Steckdose an und wirst dann, wenn du einen dynamischen Stromtarif hast, wie der unsere von Rabot Charge, wirst du von diesem sehr, sehr günstigen Strompreis profitieren. Und das heißt, sozusagen, so ist das eine unserer Durchschnittswerte von unseren Kunden, dass man für 100 Kilometer für 4 Euro tatsächlich seinen Strom laden kann für ein Elektroauto. Jetzt möchte man aber natürlich nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken und sagen, ja, wann ist denn hier wie günstig? Wann kann ich das denn hier wirklich anstöpseln? Und das macht tatsächlich unsere App für dich. Das heißt, wie folgt, wir brauchen zwei Informationen von dir. Du kannst bei uns in die App gehen und du kannst sagen, wann brauche ich mein Auto wieder und was soll tatsächlich mein Ladezustand sein. Ja, und das kann zum Beispiel sein, du kommst abends von der Arbeit wieder um 18 Uhr, stöpselst dein Auto an die Wallbox und gibst bei uns in der App ein, ich brauche das morgen um 6 mit 90%. So, wenn du jetzt nicht unsere App hättest, die dann mit deinem Auto verbunden ist, dann würde das Auto um 18 Uhr sofort anfangen zu laden. Ja, das heißt, du stöpselst ran, es lädt. Und das ist eigentlich der Worst Case, weil um 18 Uhr ist es leider am teuersten. Ja, und das ist sozusagen, das ist was 95% aller Kunden, die eine Wallbox zu Hause haben oder bei sich im Carport, die von der Arbeit kommen, das Auto anstöpseln, die laden tatsächlich Peak-Gaspreise. Ja, weil 18 Uhr ist am teuersten, 15, 17 Cent und mehr pro Kilowattstunde der Energiepreis. Und das ist dann halt auch leider zum großen Teil Strom aus Kohle und Gas. Und es ist so einfach. Man muss einfach so ein bisschen diesen Ladevorgang verschieben. Und dafür muss man ein bisschen in die Zukunft gucken. Und das machen wir über diese beiden Informationen. Ja, du musst uns versprechen, dass du das Auto erst morgens um 6 Uhr wieder abstöpselst. Und du musst uns sagen, wie viel du brauchst. Und dann gucken wir uns an, wie entwickelt sich denn der Strompreis in der Nacht. Und stellen dann fest, dass um 2 Uhr ist es am günstigsten. Du bist fast leer angekommen, du brauchst also 60 Kilowattstunden, du hast eine 11 Kilowatt Wallbox und dann weiß ich, ich brauche also so knapp 5,5 Stunden brauche ich zum Laden. Und dann gucke ich mir an, ich lade um 2 Uhr eine Stunde, um 3 Uhr eine Stunde, um 4 Uhr eine Stunde, vielleicht nochmal um 11 Uhr eine Stunde. Ich gucke mir die günstigsten aus, lade dein Auto und dann hast du dein Auto im Schnitt vielleicht für 4 Cent die Kilowattstunde geladen und nicht, wie du es gewohnt bist, sozusagen von 30 Cent mehr. Das ist der ganze Clou. Und technisch brauchst du nicht mehr machen als: Du hast unsere App, du gibst die Ladepräferenzen ein, diese zwei Informationen, und musst über die App einmal dein Auto sozusagen mit deinen Login-Daten nicht mit deinem Auto verbinden. Das funktioniert Cloud-to-Cloud. Ja, das heißt, du brauchst da keine Hardware, die du nochmal zusätzlich zur Wallbox verbaust. Wir verbinden uns sozusagen über die Cloud des Automobilherstellers mit deinem E-Auto über deine für dein E-Auto gegebenen Login-Daten.
Das heißt, bei vielen Anbietern ist es ja so, da wird das Ganze über die Ladeinfrastruktur gesteuert, also über die Wallbox. Genau. Bei euch wird das übers Auto gesteuert. Das heißt, geht beides. Aber das heißt aber auch, wenn ich jetzt keine intelligente Wallbox habe, brauche ich ein intelligentes Auto. Das heißt, ein Tesla wird auf jeden Fall funktionieren. Funktioniert auch ein VW ID?
Es gehen alle. Aktuell haben wir, also wir können über 98% der Auto-Wallbox-Kommunikation abdecken. Ich glaube, Polestar geht gerade nicht. Das ist das Einzige, wo einfach die Verbindung über diese API-Schnittstellen ein bisschen komplizierter ist. Alle anderen, also VW, Audi, Porsche, Mercedes, BMW, you name it, die gehen alle. Und bei den Wallboxen ist es ein bisschen kleiner, die Auswahl, weil da muss man sozusagen sehr, sehr speziell auch die Schnittstellen der Wallboxen verstehen und kennen und sozusagen diese Schnittstellen einmal einprogrammieren. Und der eine andere Nachteil ist, nicht alle Wallboxen erlauben es, den State of Charge vom Auto auszulesen. Ja, das ist ja sozusagen die Größe, die wir ja gerne haben wollen noch, dass wir wissen, das Auto kommt mit 20% rein, in der App möchte der Kunde 90% haben und dann weiß ich ganz genau, wie viel Kilowattstunden ich laden muss. Wenn ich den State of Charge nicht auslesen kann, ja, dann fehlt mir sozusagen eine Größe. Ich weiß nur 90% und dann muss ich ein bisschen abschätzen, zu sagen, wie viel muss ich jetzt eigentlich laden.
Und ich vermute mal, man braucht auch einen intelligenten Stromzähler.
Genau. Das ist tatsächlich, wenn ich jetzt auch vom Produkt rede, der entscheidende Schritt. Grundsätzlich, und das ist vielleicht auch eine der vielleicht immer noch größten Unbekannten eigentlich von allen, die alle Konsumenten haben, ist: Heutzutage ist es so, dass über 99% aller Privathaushalte haben entweder einen ganz, ganz alten klassischen Stromzähler, einen sogenannten Ferraris-Zähler, da dreht sich dann so ein kleines Rädchen, oder sie haben eine sogenannte moderne Messeinrichtung. Das ist dasselbe in digital. Ja, das Hauptproblem ist, diese Boxen, die kommunizieren mit niemandem. Die drehen da fröhlich vor sich hin und zählen den Strom und ein- oder zweimal im Jahr kommt sozusagen ein Ableser, liest den Strom ab und erst dann weiß sowohl der Energielieferant und alle anderen Menschen auf der Welt, was eigentlich tatsächlich dein Stromverbrauch war. Ja, und das ist natürlich nicht gut, wenn ich wirklich stündlich gucken möchte, was hast du verbraucht und ich möchte stündlich dagegen abrechnen. Ja? Und das ist sozusagen die große Krux, was es braucht. Und da gibt es glücklicherweise auch ein Gesetz, was am 1. Januar 25 in Kraft tritt. Man braucht ein sogenanntes intelligentes Messsystem oder im allgemeinen Sprachgebrauch ein Smart Meter. Und mit dem Smart Meter passiert jetzt nun Folgendes. Der Smart Meter sendet alle 15 Minuten seinen aktuellen Zählerstand sozusagen an den Netzbetreiber und sozusagen auch an den Lieferanten. Und da anhand der Information kann ich dann ganz genau jeden Monat abrechnen und sagen, wunderbar, du hast halt von, wie wir es schon gesagt haben, nachts von 2 bis 6 60 Kilowattstunden geladen. Wunderbar, danach wirst du abgerechnet. Jetzt wird alles gut. Wenn du das nicht hast, müssen wir halt, und du halt normalen klassischen Zähler hast, dann funktioniert, kann man das so nicht machen. Ich kann es gleich nochmal erklären, wie es normalerweise passiert, aber dieses volle Potenzial kann man erst dann heben, wenn man ein Smart Meter hat. Und ab Januar 25 müssen alle Netzbetreiber in jeder Postleitzahlenregion in Deutschland verpflichtend ein intelligentes Messsystem, so ein Smart Meter, anbieten. Ja, das heißt, ab Januar 25 kann jeder seinen Netzbetreiber anrufen und sagen, so Freunde, ich hätte jetzt gerne so einen Smart Meter. Das ist.
Aber wenn ich das jetzt vorher haben will, ne, weil das ja so attraktiv ist, so genau wie du das jetzt erzählst, ne, jetzt habe ich ja Geschmack bekommen, der Hörer hört das und sagt, ja super, das will ich aber nächste Woche schon haben. Wie mache ich das denn? Und wer bezahlt das? Wer bezahlt dieses Teil?
Das Gesetz ist ein bisschen umfangreicher. Da steht schon drin, dass ab 1. Januar 24, nagelt mich nicht fest, aber es müssten alle Kunden sein, die einen Verbrauch über 6.000 Kilowattstunden haben im Jahr, haben jetzt schon ein Anrecht. Also die müssten jetzt auch schon von ihren Netzbetreibern proaktiv angesprochen werden, sagen, nee, ich hätte gern, oder wir verbauen dir jetzt so ein intelligentes Messsystem, beziehungsweise sie haben das Anrecht, auch jetzt da sozusagen auch den Netzbetreiber anzusprechen und sagen, ich hätte gerne sowas. So, dann kriegt man das umsonst. Ja, weil es ist tatsächlich per Gesetz festgeschrieben, dass die Netzbetreiber das machen müssen. Alle, die darunter liegen, und das tun auch welche mit einem Elektroauto, werden wahrscheinlich im Jahr darunter liegen, nicht alle, aber bestimmt manche, die können zu sogenannten, und das ist jetzt wieder das Fachwort dafür, wettbewerblichen Messstellenbetreiber gehen. Da gibt es freie Anbieter im Markt, zu denen man hingehen kann und sagen so, ich hätte gerne von dir so einen Smart Meter. Und dann können die den verbauen. Da muss man meist einen 2-Jahres-Vertrag unterschreiben, aber das ist auch nicht irgendwie weiter wild, weil von dem will man eh weiter nichts. Und die verbauen dir dann dieses intelligente Messsystem und meistens bieten das auch die Lieferanten mit dazu an. Die verbauen dir dann das Messsystem und dann meistens so 2 Monate später wirst du genau viertelstündlich, wie gesagt, abgerechnet und du kannst komplett davon nutzbar sein. Was kostet der Spaß? Wie gesagt, ab Januar 25 ist es kostenlos. Da gibt es nur eine jährliche Messstellengebühr, so heißt es, von 20 Euro. Hängt noch ein bisschen ab von manchen Verbrauchsstaffeln, aber so im Schnitt 20 Euro ist nicht falsch. Wenn ich das jetzt schon will, dann habe ich auch diese jährliche Gebühr, aber ich muss einmal den Elektriker kommen lassen und das Gerät verbauen lassen. Und das sind so im Schnitt zwischen 400 und 500 Euro. Der Verbau dauert nicht lang, das ist eine Stunde nur das Gerät wechseln. Aber mit Ankommen und allem drum und dran und die Hardware landet man dann aktuell so bei 400 Euro. Das muss man sozusagen, wenn man es jetzt schon will, einmal wissen. Natürlich kann man jetzt sich selber auch mal den Business Case durchrechnen und sagen, ach wunderbar, ich kann mit so einem dynamischen Stromtarif, mit diesem Smart Charging, wie wir es gerade gesagt haben, also ich lasse über meine App das Auto nachts so günstig wie möglich laden, kann man über 500 Euro im Jahr, wenn man insgesamt im Haushalt circa 6.000 Kilowattstunden verbraucht, einsparen. Das heißt, auch so ein Smart Meter jetzt amortisiert sich sehr schnell. So einen Case sollte man einmal für sich selber durchrechnen und dann kann es tatsächlich jetzt auch schon sehr viel Sinn machen.
Jetzt ist es ja so, ihr bestimmt die Preise nach der Strombörse. Da steckt ja das Wort Börse drin. Börse, da kann man viel Geld verdienen.
Ja.
Börse kann man aber auch viel Geld verlieren. Ich kann ich mir wirklich ein Urteil bilden. Ich habe mir Lucid-Aktien gekauft. Die sind fast nichts mehr wert. Was ich damit sagen möchte, es gibt bestimmte Risiken, die da auch einhergehen. Weil die Strompreise können sehr weit runtergehen. Sie können aber auch, wenn es dumm läuft, auch steil nach oben gehen für manche Stunden. Und wenn ich ausgerechnet da Strom brauche, dann kann die Kilowattstunde, ich spinne jetzt mal vor mich hin, dann kann die auch mal 70 oder 80 Cent kosten, die Kilowattstunde. Ist das so, dass es auch ein gewisses Risiko beinhaltet oder hältst du das für relativ klein?
Ja. Natürlich, also ein Risiko gibt es, weil das Charmante ist ja gerade, dass man so sagt, man gibt dem Endkunden ganz viel Kontrolle. Ja, und ganz viel Kontrolle heißt auch ganz viel Möglichkeiten, seinen eigenen Stromverbrauch zu optimieren. Aber natürlich gibt es Risiken. Die müssen wir auch benennen und die werden auch nirgendwo verschwiegen. Und die Risiken sind, dass es sein kann, weil, wie gesagt, es ist eine Strombörse, dass die Preise hochgehen. So, jetzt haben wir aber, jetzt kann ich das mal so ein bisschen auseinanderbröseln. Jetzt hatten wir selbst zur Zeit der Gaskrise im Winter 22, auch da im Schnitt, wenn man sich den ganzen Winter anguckt, im Endeffekt einen durchschnittlichen Bruttoarbeitspreis, selbst bei den dynamischen Tarifen von am Ende 29,5 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das heißt, wenn man sich diese Kurven anguckt, es gab einzelne Stunden, da waren wir bei 52 Cent. Absolut. Ja, aber im Durchschnitt über den gesamten Winter lagen wir bei einem normalen Verbrauchsprofil bei 29,5 Cent. Das heißt, das ist jetzt, das wird immer schlimmer dargestellt, als man denkt. Also das heißt, auch selbst in diesem Worst-Case-Szenario, was keiner vorhersehen konnte, nämlich irgendwie, dass die Gaskrise oder die hohen Gaspreise in 22, war der Durchschnittspreis jetzt nicht komplett durch die Decke gegangen. Auch da konnten wir wachsen. Ja, also das heißt, das ist auch da, es haben Kunden uns vertraut und haben dann natürlich nochmal deutlich stärker auch in den Zeiten danach profitiert. Der viel entspannendere Punkt ist, wenn man mal sich anguckt, ja, was heißt das denn, die Preise gehen durch die Decke? Das heißt ja vor allem, dass, wenn man sich nochmal die Primärquellen anguckt, dass irgendwas im Gas oder irgendwas in der Kohle passiert. Ja, weil Solar und Wind, solange Wind weht und Sonne scheint, produzieren die ihren Strom. Und den produzieren die ja zu fast wirklich sehr, sehr kleinen Grenzkosten. Das bedeutet, solange wir jetzt weiter erneuerbare Energien aufbauen, und das tun wir ja, dann wird es um die Mittagszeit, um die Nachtzeit, wird es sehr günstig bleiben. Was in dem Falle von so einem Horrorszenario, nennt man was passieren wird, ist, dass in den Zeiten, wo sehr viel Gas und Kohle verbraucht wird, gehen die Preise hoch. Das heißt, was man also, wenn man sich diesen Tag anguckt, dass die Peaks morgens und abends, die gehen hoch. Aber im gleichen Maße werden mittags und nachts die Preise sehr, sehr günstig sein. Das heißt, was sich vor allem verändert, ist sozusagen die Schwankungsbreite, die Volatilität, die wird größer. Aber das heißt aber auch, dass es für den Kunden mit einem dynamischen Tarif dann nochmal vorteilhafter ist, nämlich diese besonders günstigen Zeiten mittags und nachts nochmal doppelt auszunutzen. Und das Einzige, was man dafür braucht, oder was heißt das Einzige, aber das Wichtige ist dafür, also ein Kunde, der einen Smart Meter hat und einen dynamischen Stromtarif, vielleicht von uns, was der braucht, um auch in so einem Krisenfall durchzukommen, ist, der braucht vor allem eine Batterie. Nämlich damit er sozusagen den günstigsten Strom mittags und den günstigsten Strom nachts irgendwie in die Batterie kriegt und ihn dann zu den Zeiten, wo Peak ist, für seinen Haushaltsverbrauch dann auch nutzen kann. Ja? Und darum ist die spannendste oder die größte Batterie, die ein normaler Kunde dann wahrscheinlich hat, ist das E-Auto mit über 70 Kilowattstunden oder was sozusagen die gängigen Elektroautos heute haben. Und man muss immer auch in Relation halten, ein normaler Haushalt, ein 3-Personen-Haushalt oder 4-Personen-Haushalt, die verbrauchen am Tag circa 8 bis 10 Kilowattstunden als Haushaltsverbrauch. Ja, das heißt, wenn wir es also schaffen, und das ist der Stichwort hier, glaube ich, Vehicle to Home, wenn wir es also schaffen, zum Beispiel über E-Autos, die Energie für den Haushalt zunutze zu machen, ja, und das ist primär eine technische Herausforderung von den Wallboxen und ein bisschen von den E-Autos, dann würde ich mir über so ein Schreckensszenario, wie wir es gerade ausmachen, überhaupt keine Sorgen machen, weil der Strom zur Mittagszeit und zur Abendszeit, der bleibt weiterhin günstig.
Jetzt könnte man ja ein Verhältnis annehmen, oder vielleicht habe ich das total falsch verstanden. Wir haben ein Überangebot von Strom, das wir abpuffern und Kunden jetzt an der anderen Stelle entnehmen für günstige Preise, weil es ein Überangebot an Strom gibt. Correct. Was ist denn, wenn wir jetzt das mal extrapolieren auf eine höhere Kundenzahl?
Wenn es alle machen.
In der Zukunft, ja. Genau. Jetzt machen sie ja alle, sagen, ja, ist ja super toll. Der Konrad Schade hat ja da was Tolles geschaffen oder auch andere Anbieter. Genau. Und jetzt kommen immer mehr in den Markt. Ne? Wie würde das denn aussehen? Habe ich da jetzt irgendwas nicht
berücksichtigt? Nein, absolut. Du hast absolut recht. Also das heißt, aber jetzt denken wir tatsächlich mal so 10, 15 Jahre in die Zukunft, ja, bis tatsächlich so eine, ich nenne es mal eine Saturierung auftritt, dass du sagst, wir puffern die ganzen Peaks mittags ab, um sozusagen aber auch die Abendstunden. Das heißt, du hast recht, in so einem Szenario würde mittags der Preis nicht mehr so niedrig sein, er würde vielleicht nicht mehr negativ sein, sondern so ein bisschen höher. Im selben Zuge, weil wir ja Lasten verschoben haben, wird auch abends niedriger sein. Also das heißt, net wird man da immer noch einen Vorteil haben. Du hast recht, aktuell kann der Kunde extrem davon profitieren, dass die Unterschiede so hoch sind. Mittags ist so günstig und abends ist so teuer. Das heißt, da kann man halt gerade, wie man an der Börse sagt, ganz große Spreads, also diese Unterschiede auch von profitieren. Aber wir können mal nach Schweden gucken. Schweden hat, glaube ich, knapp über 90% Smart Meter ausgerollt und einen Anteil von dynamischen Tarife von über 70%. Im selben Zuge, was halt also auch passiert, dass das Netz unglaublich stabil ist. Man hat ganz wenig Schwankungen nach oben. Und das muss sich auch, und das sieht man zum Beispiel in Schweden, muss sich auch in den Netzentgelten dann wiederfinden. Weil wir müssen weniger Kosten aufwenden, um Peaks zu puffern, Überproduktion oder Überverbrauch wegzupuffern. Und das wird sich dann auch in den Netzentgelten widerspiegeln. Ja, das heißt, du hast recht, man holt aus den eigentlichen Spread, von dem man jetzt ganz viel auch holen kann, zwischen Überproduktion und Überverbrauch, holt man weniger raus. Aber weil die Netzstabilität, und das hatten wir gesagt, ist mit der größte Kostenfaktor am Arbeitspreis, da die Netzstabilität zunimmt, wird sich auch da sozusagen ein Effekt einstellen, dass die Kosten runtergehen. Und zwar dann aber gleichermaßen für alle Verbraucher.
Ich kann ja über mein Auto relativ gut steuern, wann ich den Strom konsumiere, also ins Auto pumpe. Das kann ich ja machen. Das ist aber nicht so in meinem Haushalt. Also morgens möchte ich mir meinen Kaffee machen und möchte nicht erst 2 Stunden warten, bis der Strom günstiger ist, bevor ich meine Kaffeemaschine anschmeiße. Mittags möchte ich gern Mittagessen kochen und abends vielleicht Abendessen kochen. Da brauche ich ja zu bestimmten Zeiten immer Strom. Und wenn der dann gerade bei 60, 70 Cent ist, ist ja doof. Und wenn ich keine Batterie habe, Autos ist natürlich eine gute Idee, funktioniert nur noch leider nicht. Es funktioniert einfach in Deutschland noch nicht. Die Voraussetzungen sind noch nicht da. Wie ist es denn mit dem Strom für zu Hause? Ist das auch so volatil wie beim Autostrom oder unterscheidet sich da das
Produkt? Also der Haushaltsstrom und der Autostrom, es ist ja dieselbe Börse, es ist derselbe Börsenpreis. Also das heißt, um da nochmal den Unterschied zu machen, wir haben einen Haushaltsstrom und einen Autostromtarif. Die Mechanik dahinter ist komplett dieselbe. Einen separaten Autostromtarif haben wir primär, wenn er auch an einem separaten Zähler ist, weil dann profitiert man auch von reduzierten Netzentgelten zum Beispiel. Aber ich kann auch, ich habe einen Zähler, da läuft mein Haushalt drüber, da mache ich jetzt meine Wallbox ran, da kann man genau unseren Haushaltsstromtarif nehmen, kann sein Auto mit verbinden, es funktioniert exakt gleich. Ja, also darum, es gibt da erstmal keine Unterschiede. Zu dem Punkt, den du gesagt hast, ich habe jetzt den dynamischen Stromtarif, ich habe vielleicht auch einen Smart Meter, das heißt also, ich bin wirklich, habe alle Voraussetzungen erfüllt, und das sieht man auch sehr schön, da gibt es dann auch so kleine Grafiken, wo man sehen kann, ich habe in der letzten Viertelstunde 1 Kilowattstunden verbraucht. Also man sieht dann auch sehr schön an seinen eigenen Tagesprofilen, wann hat wirklich jemand zu Hause die Kaffeemaschine angemacht oder den Wasserkocher oder den Herd. Also das sieht man dann alles. Das ist tatsächlich unglaublich spannend, das dann auch zum Beispiel in der App nachzuvollziehen. Aber man muss auch sagen, eine Waschmaschine oder eine Spülmaschine, die verbrauchen fast keinen Strom. Natürlich kann man die dann jetzt schieben, aber da spart man dann wenige Cent. Wenn ich dir zum Beispiel meine Kaffeemaschine nicht morgens anmache, sondern mittags, da spare ich ein paar Cent. Ich glaube, da ist sozusagen der Genussfaktor.
Ja, aber wenn der Michael kocht und der kocht sehr gerne, der Michael, dann hat er 3 Herdplatten und einen Ofen am Laufen. Da sind wir schnell bei 8, 9 kW, die da gezogen werden.
Dann ja. Also dann wirklich, wenn er die Kartoffeln da eine halbe Stunde ziehen lässt, dann spielt man das auch. Also so ist es nicht. Also das ist richtig. Ich glaube, man ist vielleicht auch wieder so ein Urban Myth. Also die Kaffeemaschine allein macht den Kohl nicht fett. Ja, also das heißt, so ist es nicht, sondern man muss sich angucken, was sind die größten Verbraucher im Haus. Und sicherlich jemand, der konsequent sagt, ich versuche meine gesamten Verbraucher auf die Mittagszeit zu legen. Oder ich bin jemand, der hat einen Heimspeicher und ich mache den Heimspeicher mittags voll, weil das ist die eleganteste Lösung, der profitiert. Aber darum sag ich immer, man muss angucken, was sind die größten Verbraucher. Und das sind für Haushalte mit E-Autos sind es die E-Autos. Meistens noch dann die Wärmepumpe, wenn ich eine Wärmepumpe schon habe. Das sind die 2 mit Abstand größten Verbraucher. Ein E-Auto, ich weiß gar nicht, wie jetzt genau ist, aber im Schnitt wahrscheinlich im Jahr alleine schon 3.500 Kilowattstunden. Eine Wärmepumpe zwischen 5.000 und 9.000 Kilowattstunden. Ja, dann ist der Verbrauch vom Haushalt über das ganze Jahr von vielleicht 2.500 Kilowattstunden irgendwie also nicht vernachlässigbar, aber ein kleinerer Faktor. Und ein E-Auto, eine Wärmepumpe kann ich relativ gut steuern. Während der Haushaltsverbrauch, das ist halt die Summe aller Lampen und Kaffeekocher, die ich hier irgendwo am Tag anschalte. Das ist dann halt doch in der Menge schwieriger irgendwie zu steuern. Aber ich glaube, der Weg geht dahin, ist das auch selbst, weil wir reden jetzt immer von E-Autos und Wärmepumpen. Ja, wie viele von unseren 40 Millionen Privathaushalten hat sozusagen bei sich hier, ich komme ja hier aus Berlin, ja, wohne hier in einem großen Wohnkomplex, da hat leider nicht jeder noch einen Carport mit einem Elektroauto sozusagen an seinem Zähler dran. Das heißt, für den Großteil der deutschen Haushalte ist es halt auch irgendwie immer schön zu sagen, ja, kann mein E-Auto steuern oder ich kann meine Wärmepumpe steuern. Aber haben wir ja nicht. Was da, glaube ich, über Zeit spannend sein könnte, ist tatsächlich mit kleinen Batteriespeichern zu arbeiten. Und die sind, ob ich jetzt nun zu Hause bin oder nicht, die werden mittags voll gemacht, da wird Strom eingekauft mittags, bis sie voll sind und abends, wenn ich nach Hause komme, kann ich dann sogar den günstigen Mittagsstrom abends genießen. Das ist, glaube ich, die charmanteste Art. Aber da sind wir noch technisch noch nicht ganz. Aber da kommen wir noch hin.
Michael, du hast, glaube ich, mehr als 2.500 bis 3.500 Kilowattstunden pro Jahr in dein Auto gepumpt, oder?
Bestimmt, aber ja, das ist wohl wahr.
Nee, das ist so auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Noch nie in der Form mit befasst. Habe ich vorhin am Anfang des Podcasts richtig verstanden? Ihr habt schon 70 oder 17 Mitarbeiter?
70. Wow. 70 Mitarbeiter.
Krass.
Ja. Wow. Also es ist wirklich ein schnelles Wachstum. Und wir merken, ohne vielleicht da auch nochmal drüber reden zu können, ist, wir haben festgestellt, wir haben jetzt im ersten Jahr über 40.000 Kunden gewonnen aus dem Nix. Und ohne dass wir da jetzt irgendwie wild Werbung gemacht haben, beziehungsweise ihr habt ja selber gesagt, ihr habt jetzt auch von dem Namen noch nichts gehört. Das ist tatsächlich sehr spannend, wie wir uns da gerade entwickeln, weil auch immer mehr Kunden verstehen, aha, ich kann aktuell an diesen dynamischen Stromtarifen sehr gut verdienen. Und wir haben ein bisschen über das Risiko gesprochen. Auf der anderen Seite sind all diese dynamischen Stromtarife monatlich kündbar. Also wenn man mal, und man sagt ja immer, der Deutsche ist etwas risikoaverser, ja, dann kann man das zur Not auch monatlich wieder kündigen. Ist also, das wissen wir auch und das sehen wir auch. Viele testen das aus, merken, es funktioniert, und jemand, der dann Angst hat, der geht dann wieder. Aber im Schnitt funktioniert das tatsächlich sehr gut. Und so kann man halt auch das Risiko streuen. Ich glaube aber, und da so ein bisschen haben wir das herausgearbeitet, um voll und ganz davon zu profitieren, braucht es diese Smart Meter. Die sind ab Januar 25 verpflichtend. Nicht beziehungsweise verpflichtend, sondern sie sind für alle kostenlos über den Netzbetreiber beziehbar. Und das sollten wir alle machen. Soweit möchte ich mich aus dem Fenster lehnen, weil dann kann man von dynamischen Stromtarifen maximal gut profitieren. Vor allem, wenn ich auch Wärmepumpe oder E-Auto habe.
Also ich weiß ja, wenn man die Diskussion um Strom überhaupt führt, dann kommt ja ganz schnell irgendwas auf. Ne? Und dann spinnt sich irgendwas zusammen. Da kommen Laien und die kommen zu den, ich sag mal, sehr abenteuerlustigen Schlussfolgerungen im Strom. Mhm. Jetzt ist ja, Börse hört ja nicht nur auf in Deutschland. Wenn ich so ein bisschen rumgucke als Laie, dann geht das ja über Länder hinweg. Ne? Da kommt ja diese Diskussion ganz schnell. Ja, aber weil wir hier irgendwas abgeschaltet haben, kaufen wir es jetzt über Frankreich, über Polen, über andere Länder zu, ne? Auch wenn das ein Handelsgeschäft ist. Ich habe gelernt, das war ja immer ein Handelsgeschäft. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir den Strom nicht hätten, sondern wir sind clever genug, also bitte korrigier mich, wenn das anders ist, Strom zuzukaufen, genauso wie ihr das macht, auch als Land, insgesamt als Land, von außen, wenn der Preis niedriger ist.
Absolut. Ja, also da möchte ich mich aber jetzt nicht festlegen, wir sind sowohl Importeure als auch Exporteure für Strom. Ja, das hat sich, glaube ich, auch irgendwann mal gewandelt. Genau, aber da bin ich jetzt auch nicht firm und möchte auch jetzt nichts Falsches sagen. Aber das ist absolut so. Der europäische Strommarkt, der ist komplett vernetzt. Ja, wir beziehen sowohl von Frankreich als auch von anderen Ländern können wir Strom beziehen, als auch exportieren.
Aber du willst eben auf die Atomkraftwerke in Frankreich zurückkommen. Wolfgang, den allermeisten Strom, ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich meine 98% bekommen wir eben nicht aus Frankreich und nicht von den Atomkraftwerken, sondern zumeist aus dem Norden, von Dänemark, von Norwegen und was weiß ich. Und das ist grüner Strom. Aus den Atomkraftwerken von Frankreich bekommen wir so gut wie überhaupt gar keinen Strom. Wir bekommen ein bisschen was, aber wirklich sehr, sehr wenig, verschwindend wenig. Und insofern ist dieses Argument ja eigentlich schon wieder obsolet geworden.
Aber wo kann man das nachvollziehen, wo der Strom wirklich herkommt? Wie ist das? Wo
ich glaube, über das Fraunhofer-Institut kannst du das, glaube ich, rausbekommen. Da hatte ich sogar hier im Podcast schon mal ein Interview mit jemandem, der sich mit nichts anderem befasst, als zu gucken, woher kommt der Strom, aus welchen Kraftwerken und so weiter. Gibt es sogar eine App, habe ich aber jetzt nicht im Kopf.
Ich glaube, man muss mal ein bisschen googeln. Ich finde, was man konzeptionell einmal verstehen muss, das ist diese sogenannte Merit-Order-Curve, heißt es. Das heißt, man muss einmal verstehen, wie setzt sich eigentlich so ein Strompreis zusammen. Ja, und der wird sich immer angeguckt, wie viel Menge brauche ich jetzt gerade in dem Moment? Und dann wird geguckt, wer liefert denn welche Menge am günstigsten? Und das sind natürlich am günstigsten sind irgendwie Wind und Sonne. So. Die decken aber leider nicht die Menge, die jetzt gerade gebraucht wird. Wenn sie es täten, wie um die Mittagszeit, dann setzen die den Preis, ja, und dann ist es halt günstig. So. Das schaffen sie aber nicht. Dann kommt Biogas mit drauf und die Erneuerbaren und irgendwann kommt Kohle. Früher kamen noch Atome drauf. Also wird dann immer aufsteigend nach den Kosten der Produktion, wird dann geguckt, wen muss ich alles dazuschalten, damit ich die Menge, die ich jetzt gerade brauche, auch tatsächlich liefern kann. Und abends ist es so, da muss die teuerste Art, Energie zu produzieren, hinzugeschalten werden, die halt noch nur vielleicht für eine Stunde kurz benötigt wird, aber die muss vorgehalten werden, die muss sozusagen der Sekunde dann auch eingeschaltet werden, und das sind die Gaskraftwerke. Gaskraftwerke sind tatsächlich sozusagen die teuersten, und wenn ich die dazuschalte, das ist sozusagen, was diese Merit Order Curve ausmacht, wenn ich die dazuschalten muss, dass der teuerste Produktions- Ort für Strom setzt den Preis für alle. Ja, und darum ist, wenn ich mittags nur Wasser und Sonne und Wind brauche, und dann bin ich halt eben am Ende nur irgendwie bei 4 Cent die Kilowattstunde, aber abends brauche ich die teuren Gaskraftwerke, dann setzen die den Preis für alle. Und darum ist es sozusagen, das ist so ein bisschen die Krux daran. Und darum, wenn man es schafft, die erneuerbaren Energien so stark werden zu lassen oder eben abends die benötigte Energiemenge so zu reduzieren, dass ich die Gaskraftwerke aus der Gleichung nehmen kann, dann wird der Strom für alle sehr viel günstiger und auch noch ökologischer.
Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und zwar gab es das ja auch mal, nicht jetzt in Grünstrom, aber dass Unternehmen sich im Grunde einkaufen konnten. Ich weiß jetzt im Moment nicht mehr genau, wie die Firma hieß. Aber da sind wir jahrelang bedient worden. Und als jetzt die Gaspreise und Strompreise in die Höhe geschnellt sind, da wurden uns dann kurzerhand die Verträge gekündigt und wir sind dann mit dem Unternehmen quasi in die Grundversorgung gekommen, was für ein energiereiches Unternehmen natürlich eine Vollkatastrophe ist. Und es sind ja auch viele Lieferanten in die Insolvenz gerutscht. Dann kommt man ja automatisch wieder in die Grundversorgung. Mhm. Aber diese Grundversorgung als solches, die muss die Stadtwerke oder der Netzbetreiber im Ort ja immer zur Verfügung stellen. Für das, dass sie das zur Verfügung stellen, da fallen ja auch Kosten an. Ich verstehe noch, wenn ich ganz ehrlich bin, den gesamten Strommarkt nicht. Wie verhält sich das mit den großen Energieversorgern, wenn jetzt kleinere in die Insolvenz rutschen und so? Das ist für den Otto-Normalverbraucher, der hat sich da noch nie auseinandergesetzt, ist das ein komplexes Thema.
Ja, vielleicht noch zwei Sätze dazu. Man muss wissen, in Deutschland gibt es knapp über 1000 Energieversorger. Das ist wahrscheinlich, sind das zu viele. Aber weil jedes kleine Städtchen, jede kleine Kommune, sagen wir mal, hat ihre eigenes kleines Stadtwerk, einen kleinen Versorger.
Mm, ja? Genau.
Und ich finde, man wird auch zu Unrecht werden immer so ein bisschen verteufelt, weil ja, im Schnitt sind sie deutlich teurer, als was man sozusagen an Stromkosten hätte, wenn man normal im Markt guckt. Aber diese Versorger, die hängen sozusagen an der Kommune. Die haben nicht nur als Aufgabe, sozusagen für sich selber profitabel zu sein, weil dann hängt auf jeden Fall meistens noch das Hallenbad, das chronisch defizitäre Hallenbad mit dran, dass die sozusagen quersubventionieren. Das heißt, man wirklich, um auch mal eine Lanze für die Versorger zu brechen, sie haben eine ganz, ganz wichtige tragende Rolle auch in der Finanzierung der kommunalen Arbeit. Ja, und darum darf man nicht vergessen. Du hast recht. Sie haben höhere Kostenstrukturen. Das ist meistens historisch gewachsen, weil so ein Versorger, den gibt es seit 100 Jahren. Ja, das heißt, da sind andere Kostenstrukturen auch vorhanden, als jetzt vielleicht für so ein Startup, was ich halt sehr lean aufstellen konnte. Und auf der anderen Seite kaufen die ja den Strom langfristig ein, um halt dir als Kunde sagen zu können, bei uns kostet der Strom nur 35 Cent, egal was passiert. Da mussten die sehr langfristig einkaufen und da mussten die auch gewisse Risikoprämien auch sozusagen zahlen oder auch lassen dich zahlen, damit auch wirklich in einem Fall, wenn der Strompreis mal über 40 Cent ist, dass sie dagegen auch sozusagen sich gesichert, abgesichert haben, gehatcht, wie man sagt, um dir trotzdem für 35 Cent den Strom anzubieten. Also es ist, glaube ich, ein Mix aus, sie haben noch eine größere Aufgabe, als nur deinen Strom sozusagen, den Strom zu liefern in der kommunalen Arbeit und gleichzeitig aufgrund der Art und Weise, wie sie den Strom beschaffen, müssen sie da auch höhere Risikoabsicherung auch eingehen. Und das schlägt sich dann in den Preis nieder. Dass wir davon 1000 haben, weiß ich nicht, ob das sozusagen der optimale Punkt ist, aber es sind halt vor allem viele gewachsene kommunale Strukturen.
Konrad Schade war das, Chief Commercial Officer bei Rabot Charge. Wer gerne mal das Ganze ausprobieren will, gibt ja eine Kündigungsfrist von einem Monat, man kann es also einfach mal ausprobieren, der geht einfach auf die Seite von Rabot Charge. Die findet man unter rabot-charge.de, da kann man sich anmelden, da kann man dann eben sich den Stromtarif sozusagen einkaufen und man kann es dann einfach mal ausprobieren und wenn es einem nicht gefällt, kann man nach einem Monat wieder gehen und wenn es einem gefällt, dort bleiben. Ich denke, das machen die meisten. Ja, vielen Dank, Konrad Schade, dass du uns da zur Verfügung gestanden bist. War sehr interessant. Ich habe wieder ein bisschen was dazu, ich habe sogar viel dazu gelernt. Ich wünsche dir und deiner Firma für die Zukunft alles Gute.
Mach's vielen, gut. Vielen Dank Ciao. Für die Zeit. Tschüss.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.
So, E-Motion, der Podcast, der über alles berichtet, was irgendwie mit E-Mobilität zu tun hat, zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Demnächst übrigens vielleicht auch mal den Hinweis an euch beide, Michael und Wolfgang, findet ja die Aero statt in Friedrichshafen am Bodensee. Da gibt es wieder Flugzeuge zu sehen und da soll auch einiges elektrisch werden. Ich habe vorhin mit Morell Westermann telefoniert, der ist dort auch zu Gange und hat mir erzählt, dass für die alternativen Antriebe von einer auf zwei Hallen ausgebaut wird. Und er wird uns nach der Aero berichten, was es da an Neuigkeiten gibt. Und da wird es einiges geben. Jetzt gehen wir mal von der Luft zum Wasser. Auf dem Wasser passiert auch inzwischen was, das eine oder andere elektrische. Und da kommen wir zu Scandlines. Scandlines ist eine Fährgesellschaft, die fährt zwischen Dänemark und Freiburg, hätte ich gesagt. Meine Heimatstadt, nee, zwischen Dänemark und Deutschland. Und da gibt es genau zwei Strecken, die bedienen. Eine lange Strecke, 2 Stunden, und eine Strecke, die brauchen die Schiffe eine halbe Stunde. Und ich habe vor einiger Zeit mit dieser Fährgesellschaft mal zusammengearbeitet, habe für die einen Podcast gemacht, weil die schon immer sehr innovativ waren, was die Antriebstechnik betrifft. Und das wollte ich auch gerne unterstützen. Und die hatten mir 2019 gesagt, wir möchten irgendwann mal möglichst schnell die Strecke, die kurze Strecke, also von 20 Kilometern, etwas mehr als 10 Seemeilen, elektrifizieren, und zwar komplett elektrifizieren mit richtig großen Fähren, die auch LKWs und Autos und so weiter transportieren. Und die melden jetzt Vollzug. In der Türkei wird gerade ein Schiff gebaut, voll elektrisch, das diese halbe Stunde überbrückt. Also vom Hafen in Deutschland zum Hafen nach Dänemark fährt. Eine halbe Stunde braucht das Schiff dafür, voll beladen, 140 Passagiere maximal. Autos, LKWs, was da so auf einer Fähre Platz findet. Richtig großes Schiff. Das soll auch noch dieses Jahr in Dienst gestellt werden. Das muss noch angestrichen werden. Der Innenausbau läuft gerade in der Türkei und das wird voll elektrisch pendeln zwischen Deutschland und Dänemark. Und die Herausforderung ist, und da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, wie sie das machen wollen, da gibt es nämlich zwei Möglichkeiten, ist, dieses Schiff bleibt jeweils im Hafen eine Viertelstunde. Das heißt, die Passagiere gehen runter, die neuen Passagiere kommen drauf. Das Ganze dauert eine Viertelstunde. Das ist ziemlich eingespielt. Ich habe das mir einmal angeschaut. Das geht ruckzuck. So, die Batterien sind leer nach der halben Stunde. Übrigens 10 Megawatt an Batterien, was passiert im Hafen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man lädt die Batterien in dieser Viertelstunde auf, stelle ich mir schwierig vor, 10 Megawatt aufzuladen, oder man tauscht die Batterien. Das sind aber ungefähr 1,5 bis 2 Container, die man da austauschen müsste, wäre auch eine Möglichkeit. Ich bin gespannt, wie sie es lösen. Ich weiß, sie haben einen Starkstromanschluss beantragt für die deutsche Seite. In Dänemark gibt es diesen Anschluss schon länger. Den gab es damals schon 2019. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ist es nicht toll, dass so ein richtig großes Schiff eine halbe Stunde elektrisch übersetzen kann, ohne irgendwelche Abgase? Ist das nicht herrlich? Freuen wir uns da nicht wahnsinnig drüber?
Das ist wirklich super. Das ist
phänomenal, ja. Ich habe das von so einem Chinesen mal gesehen. Die haben Container eingesetzt mit einem Kran. Da war der Akku drin, haben den runtergelassen. Dann, keine Ahnung, wie der dann verpolt wird oder festgemacht wird. Auf jeden Fall haben die gezeigt, dass das dann schon mit Container in dieser Art machbar ist.
Du müsstest doch eigentlich die Fähre kennen. Die ist doch bei dir um die Ecke, Michael.
Genau, deswegen heißt sie auch Scandline. Also bei uns ist das die Fähre. Du sagst immer, also bei uns in Lübeck und Umgebung, weil sie ist ja gar nicht weit weg von uns, bei uns heißt die Firma Scandline. Aber darüber kann man sich, glaube ich, streiten. Aber keiner sagt Scandline. Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das wird in zweierlei Arten zu lösen sein. Entweder der Diesel fährt zurück und sie fährt das nächste Mal dann erst wieder und ist geladen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass ein zweites Schiff tatsächlich dann über kurz oder lang, sag ich mal, was dann immer gegensätzlich aufgeladen wird. Aber in der Anfangszeit, wo sie nur eine Fähre haben, ob sie das hinkriegen mit einem Akkuwechsel, das wäre natürlich der Hammer, ne? Das wäre die günstigste Variante wahrscheinlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, diesen Akku dann irgendwie anzuflanschen oder mit großen Anschlüssen zu versehen, keine Ahnung. Also ich bin da auch sehr gespannt. Hast du da schon irgendwo was gesehen elektrisch, dass wir den in die Shownotes einen Link packen können, wer sich dafür interessiert?
Also ich habe bisher nur einen Beitrag von Scandlines, ich nenne sie weiter so. Habe ich nur über Facebook gesehen, dass sie bauen. Ich habe auch ein Foto von dem Schiff, ein wirklich schönes Schiff. Ich habe 2019 mit dem Geschäftsführer von Scandlines damals ein Interview gemacht und auch so noch ein bisschen mit ihm gesprochen. Und wir haben dann uns da eben genau über dieses Projekt unterhalten. Das war damals noch im Frühstadium und da war eben noch nicht die Entscheidung getroffen, tauschen wir die Batterien aus. Er hat gesagt, das ist möglich. Man kann ja die Batterie in so Container machen und dann eben rein und raus hieven oder mit dem LKW rein und raus schieben. Das geht ja. Oder schließt man das einfach an den Landstrom an. Ich weiß es nicht, wie sie es lösen werden, aber was nicht sein wird, ist, dass er mit Diesel fährt. Ich glaube, da ist nicht mal ein Dieselmotor auf dem
Schiff. Nein, ich meine, dass das zweite Schiff sozusagen dann dort wartet und dass da...
Gut, es sind ja, ich weiß nicht, ob du schon mal mit der Fähre da an der Stelle rübergefahren bist. Es sind ja vier oder fünf Fähren genau. In Betrieb, die da also sich da ständig auch begegnen. Da sind wirklich viele Fähren unterwegs auf der Strecke, damit eben, ich glaube, alle halbe Stunde eine Fähre ablegt. Und ich bin mal gespannt, wie die das eben mit dem Strom lösen. Aber ich glaube, also ich würde es so machen, dass ich tatsächlich die Batterien wechseln würde. Weil dann schone ich auch ein Stück weit die Batterien, weil ich die dann nicht so wahnsinnig schnell aufladen muss. Ne? Dann habe ich einfach mehr Zeit, sie aufzuladen.
Ja, prima. Aber
also ich konnte mal zwischendurch jetzt gucken. Also die Chinesen haben das größte Elektro-Containerschiff der Welt in Betrieb genommen. Und das nennt sich The Maritime Executive, des staatlichen Unternehmens Costco, kennt man ja mittlerweile, mit einer Kapazität von 50 Megawattstunden und zwei Elektromotoren mit einer Leistung von jeweils 900 Kilowatt treibt das Teil an. Die Akkus, sehr interessant, befinden sich in 36 Containern, die etwa 5% der Schiffsladung einnehmen. Also man sieht... Die Chinesen haben da wieder was im Petto.
Ja, wobei sie sind nicht die Ersten. Es gibt ja auch Kreuzfahrtschiffe, die elektrisch fahren können in Norwegen, weil ja, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, da hatten wir ja Franz Neumeier von Cruise Tricks hier zu Gast, weil eben demnächst in die Fjorde nicht mehr mit Dieselmotoren reingefahren werden darf. Das heißt, sie müssen sich was überlegen. Und da gibt es nur eine Alternative oder zwei. Entweder ich fahre da nicht mehr rein, wäre blöd für Kreuzfahrtschiffe, weil das eben touristisch Katastrophe wäre. Oder man fährt eben elektrisch und da ist man dran. Und es gibt schon jetzt Schiffe, die auf dieser Strecke fahren, die teilweise oder die Teil der Strecke voll elektrisch fahren können. Also da tut sich auch was. Was wir nicht sehen werden, ist, dass es Schiffe geben wird, die, was weiß ich, von China nach Europa fahren und das Ganze voll elektrisch machen. Das werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Denn auch dieses Schiff, was du gerade angesprochen hast, die Akkus befinden sich in insgesamt 36 Containern. Ja, also das sind ganz schön viele Container. Wenn du die 36 Container auf dem Kreuzfahrtschiff unterbringen willst, dann hast du noch drei Passagiere, die sich da zwischen den Containern in die Sonne fläzen können und dann ist vorbei. Viel mehr wird da auch nicht sein. Aber für kurze Strecken oder, was ja auch immer ein Problem ist, wenn Kreuzfahrtschiffe in Häfen oder Schiffe allgemein in Häfen reinfahren, da ist ja diese Umweltverschmutzung am schwierigsten, weil da eben viele Menschen drumherum sind in den Häfen. Wenn man zumindest diese Strecken schon mal elektrifizieren könnte, dass die Schiffe erst, wenn sie auf See sind, dann den Diesel anschmeißen, wäre ja auch schon mal ein Fortschritt. Und was ja sowieso jetzt kommt, ist Landstrom für die Schiffe. Das kommt ja jetzt sowieso. Da gibt es ja eine neue Direktive aus Europa und da werden wir auch viele Fortschritte sehen. So, das wollte ich einfach noch schnell anbringen. Also Scandlines geht da den nächsten Schritt. Voll elektrisches Schiff, das übrigens auch wirklich schön aussieht. Kann man sich im Internet anschauen.
Ich möchte trotzdem nur kurz nachschieben. Ja. Solche Dinge sind ja Anzeichen. Für die ganzen Kritiker, die immer sagen, das geht alles nicht, das geht nicht auf Wasser, das geht nicht zur Luft, das geht nicht im... Wir haben das ja lang genug gehört und ich finde, egal wie das jetzt hier im speziellen Fall mit 36 Containern gelöst ist, aber diese Anzeichen finde ich unglaublich wichtig zu zeigen, gerade jetzt in diesem Loch. Ich glaube, der Ofer hat ja auch ein Video gerade gemacht für dieses Ganze, was man jetzt voraussagt, da ist ein Loch entstanden nach der Förderung und so weiter. Wir brauchen diese Anzeichen wieder. Ne? Wir brauchen dieses Positive, diese Signale, die überall kommen, wie jetzt in Zeitungen, dass man seitenweise auflistet, wer hier als Autohersteller doch aussteigt, obwohl 35 schon wieder aufgeweicht wird und Rückkehr zum Verbrenner. Und das erzeugt natürlich genau dieses Bild, dass man immer meint, der Verbrenner, der Diesel, der Benziner, das ist jetzt doch wieder, das kommt alles wieder auf. Aber wir sehen ja hier, ne, wenn man reinguckt und holt sich das raus, in ein paar Minuten kann jeder das ja, könnte jeder das ja machen und kommt an dieselben Quellen und würde sehen, das Ding, der Drops, wie Ove dann mal damals vor, ich weiß nicht, Monaten, Jahren gesagt hat, der Drops ist gelutscht, das Ding ist rund.
Ne? Und nicht nur das der Ove hat das gesagt, sondern auch der Brunel und ich bin mir sicher, auch der Michael Scharnberg hat das gesagt, vor Jahren schon, der Drops ist gelutscht. Es kommt jetzt nur noch darauf an, den möglichst schnell zu lutschen, damit wir möglichst schnell alles umstellen auf Elektromobilität. Klar, im Schiffsverkehr ist es schwieriger, weil einfach deutlich mehr Energie benötigt wird als bei einem Auto, das ist auch klar. Wie gesagt, wir werden kein Schiff sehen, vermute ich. Also wir werden es wahrscheinlich nicht sehen, dass also voll elektrisch von China nach Europa fährt. Aber ich bin mir sicher, da wird es auch große Fortschritte gegeben in der Zukunft. Und ja, ich bin auf diese Zukunft gespannt. Und diese Zukunft werden wir auch weiterhin in diesem Podcast abbilden. Auch in zwei Wochen wieder. Ich danke Michael Scharnberg,
ja, ich dass habe er auch mit danken.
Dabei war.
Wunderbar.
Und danke dir nochmal für deine Gastfreundschaft bei dir in Lübeck. Und er hat mir ganz tolle Sachen gezeigt. So ein Fischerdorf, so ein richtig tolles, romantisches Schifferdorf. Da sind wir zwei spazieren gegangen. Es war so romantisch und so schön. Vielen Dank dafür. Und Wolfgang Paul war auch wieder mit dabei, unser Buchautor. Wie heißt dein Buch nochmal? Mach nochmal schnell Werbung.
Warte mal, ich muss mal kurz überlegen, weil das Thema ist jetzt fast schon obsolet. German Reichweitenangst.
Ne? Alles klar, ich danke dir, dass du dabei warst. Ne?
Ich habe noch eine Frage, Micha, wann machst du diese Führung durch romantische Dörfer?
Dafür müssen wir uns dann einfach verabreden. Das Coole daran ist, meistens werden dann auch gleich die Autos einmal gereinigt. Ist dein Auto noch sauber, Jerome?
Mein Auto ist richtig sauber geworden auf der Heimfahrt. Es war wirklich Waschküchenwetter auf dem Heimweg. Es war furchtbar. Aber ich glaube, es ist jetzt noch sauberer, wobei das ging nicht. Ich muss dazu sagen, Michaels Mitarbeiter haben mein Auto nochmal innen und außen geputzt, was ich sehr, sehr nett fand.
Okay.
Was sie sehr, sehr gut gemacht haben. Danke dafür.
Das war jetzt die Schleichwerbung. Ende des Werbevlogs. Alles klar. Habt eine gute Zeit. Gut. War schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.